Wir fahren weiter im Matthäusevangelium und zwar sind wir im Kapitel 16, am Anfang von Kapitel 16. Wir lesen hier die Verse 1 bis 4 und das ist das Wort Gottes. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei. Und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und früh morgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging weg. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst. Wir danken dir auch für diese ernsten Worte, die wir hier lesen. Wir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, wie wir das verstehen müssen und auch auf uns dann anwenden können. Hab Dank für dein Wort, Herr. Gib uns geöffnete Ohren und offene Herzen, es anzunehmen, gib mir geöffnete Lippen, die deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Hast du dir schon einmal gewünscht, vielleicht in einem Gespräch mit einem skeptischen Freund oder Bekannten, dass du ihm doch einen eindeutigen Beweis erbringen könntest, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er tatsächlich auferstanden ist, dass es wirklich ein Gericht Gottes und ein ewiges Leben gibt? Hast du vielleicht gedacht, wenn ich doch nur einen solchen Beweis hätte, ein Zeichen vom Himmel, dann könnte ich viele Leute besser von meinem Glauben überzeugen? Als junger Mann, ich war noch hartnäckig ungläubig, habe mich gewehrt gegen die Lehren der Bibel, die Freunde mir immer wieder zeigten. Da hat ein Freund einmal zu mir gesagt, ich solle doch einmal Gott darum bitten, dass er sich mir zeige, wenn er wirklich da sei. Und diese Aufforderung hat mich ziemlich herausgefordert, weil ich mir dachte, ja, was ist, wenn ich so frage und er sich mir tatsächlich zeigt? Dann müsste ich ja glauben und ich müsste ihm gehorsam werden. Und das wollte ich nicht. Und darum verdrängte ich diese Frage wieder. Es ließ mich aber nicht in Ruhe. Nach einiger Zeit dachte ich, ich muss diese Frage doch stellen. Denn sonst würde ich mich ja von vornherein der Wahrheit verschließen. Und als ich dann das tat, immer noch widerwillig, habe ich Gott wirklich gefragt, wenn es dich gibt und wenn das, was diese Leute sagen, die Wahrheit ist, dann zeige es mir doch. Da bekam ich die unerwartete Antwort dadurch, dass mir klar wurde, dass ich es eigentlich schon wusste. Ich wollte es aber immer noch nicht wahrhaben. Ich habe es verdrängt weiter. Und ich begann in der Bibel zu lesen. Aber nur, damit ich sagen konnte, ich habe sie gelesen und ich habe erkannt, dass sie nicht glaubwürdig ist. Und dann begann ich zu lesen im Matthäusevangelium. Und was mir da aber begegnete, vor allem in den Reden und Taten Jesu, das waren eigentlich lauter Gottesbeweise. Ich konnte nicht mehr dagegen halten, ich wusste, dass ich die Wahrheit erkannt habe. Und diese Erkenntnis hat mich aber immer noch nicht dazu gebracht, Jesus als den Christus zu erkennen, zu glauben und ihm nachzufolgen. Im Gegenteil, ich versuchte jetzt mit aller Kraft die Wahrheit zu unterdrücken und vor ihr zu fliehen. Und ich tat dies, weil ich mein gottloses Leben nicht aufgeben wollte. Das war der wirkliche Grund. Das habe ich auch jemandem so gesagt. Warum erzähle ich das so ausführlich? Ich sage es, weil meine eigene Erfahrung bestätigt das, was auch die Bibel uns zeigt, dass Gottes Beweise oder Zeichen vom Himmel allein einen Menschen nicht zum Glauben führen können. Nun, ich war ein jugendlicher Rebell, gefangen in Drogenmissbrauch und Kriminalität. Und eure skeptischen Gesprächspartner, wenn ihr das so habt, sind vielleicht ebenso mehrheitlich kirchenferne Leute, die mit dem Glauben nichts zu tun haben wollen. Das Tragische in unserem Abschnitt, den wir hier gelesen haben, und an vielen Stellen im Neuen Testament, ist aber, dass die erbittertsten Gegner Jesu, die im Unglauben verharrten, Kirchenleute waren. Das waren Älteste, Pfarrer und Lehrer der jüdischen Kirche. Und das, was hier auch noch besonders ist, besonders erwähnt wird auch, es werden nicht wie meistens Pharisäer und Schriftgelehrte genannt, sondern Pharisäer und Sadduzäer. Das hat etwas Besonderes an sich. Das waren nämlich zwei Gruppen, die die Führung der jüdischen Kirche ausmachten. Zwei Gruppen, die sonst verfeindet waren. Die waren bittere Gegner, weil sie in zentralen Fragen der Lehre uneinig waren. Die Sadduzäer, die glaubten nicht einmal an ein Leben nach dem Tod. Sie glaubten nicht an die Auferstehung, sie glaubten nicht an himmlische Wesen. Und die Pharisäer, die hielten beides hoch. So waren sie verfeindet, weil sie in zentralen Lehren komplett anderer Meinung waren. Und hier jetzt taten sich diese beiden gegnerischen Gruppen zusammen, um gemeinsam Jesus zu diskreditieren, schlecht dastehen zu lassen. Und sie kamen nicht einfach zufällig dahin, wo Jesus gerade war, sondern sie mussten sich vorher besprochen haben. Sie wollen jetzt zu ihm gehen und diese Frage stellen. Und dann werden wir sehen, dass er nicht richtig antworten oder handeln kann. Es heißt von ihnen hier, dass sie mit einer festen Absicht kamen, nämlich um ihn zu versuchen. Sie wollten ihm eine Falle stellen, so dass er sich womöglich in seiner Antwort irgendwie widersprach oder dass sie ihm sonst irgendwie vorhalten konnten, dass er keinen echten Beweis seiner Göttlichkeit bringen konnte. Das war ihr Ziel. Es ist klar, dass sie nicht einen festen Grund für ihren Glauben suchten. So als wollten sie sagen, ja Herr, wir möchten und würden ja glauben, wenn wir nur ein überzeugendes Indiz für die Wahrheit deiner Lehre sehen könnten. Dann würden wir glauben. Das wollten sie nicht. Ihre Herzen waren nicht offen für die Wahrheit. Und das waren sie nicht nur für sich selbst, Sie wollten auch das in der Öffentlichkeit mit Jesus diskutieren. Sie traten öffentlich vor ihn hin und stellten ihre Forderung, sodass sie ihn schließlich öffentlich abwerten konnten, dass die Leute sehen. Dass Jesus nicht der ist, der er behauptet, und dass sie von ihrem Glauben an ihn abgehalten werden können. Die jüdischen Führer gebärdeten sich hier als Anti-Evangelisten. Sie wollten die Leute von Jesus weg zu sich selbst hinziehen. Und damit erweisen sie sich als Söhne des Teufels, wie Jesus sie an anderer Stelle auch nannte, oder als Nachkommen der Schlange, wie Johannes der Täufer sie nannte. Hier nennt Jesus sie ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Sie sind Heuchler, Schauspieler, die vorgeben, Gottes Ehre und seinen Willen zu suchen, die das aber nur vorgeben. Und dagegen suchen sie ihre eigene Ehre und die Gefolgschaft der Leute und die Festigung ihrer eigenen Macht. Und diese Regungen im Herzen können wir vielleicht auch mal bei uns selbst erkennen, um jetzt einmal den Blick weg von den Pharisäern und Sadduzäern auf uns selbst zu richten. Wann immer es darum geht, dass Jesus die volle Herrschaft über mein Leben und meine Herzenshaltung bekommt, dann sind dies die Feinde, die ich bekämpfen muss. Meine eigene Ehre, die Zustimmung der Menschen und meine eigene Macht, mein eigenes Königreich. Diese Dinge muss ich bekämpfen. Wenn ich diese Dinge nicht loslassen will, oder anders gesagt, wenn ich wie die Pharisäer und Sadduzäer meine Religion oder meine Frömmigkeit dazu benutzen will, um meine eigenen Ziele voranzubringen, anstatt Jesus herrschen zu lassen, dann diene ich schließlich dem Unglauben. Das ist schwarz-weiß. Vielleicht ist dir das auch zu schwarz und weiß. Aber Jesus sagte dieselben Worte, dieselben Dinge mit anderen Worten. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Das ist etwas später, dann im 16. Kapitel Matthäus. Oder er sagt, wer sein Leben liebt, wer sein Leben liebt, der verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das ist schwarz-weiß. Nun, was Jesus von jedem fordert, er fordert das von jedem Menschen. Das fordert er auch besonders von denen, die sich als Lehrer und Leiter des Volkes verstanden. Wer an ihn glaubt und ihm nachfolgen will, der muss sein eigenes Leben verlieren um Jesu willen. Das heißt, er muss die Herrschaft über seinen Bereich an Jesus abtreten. Und da ist es auch verständlich oder nicht, dass man eine Art Beglaubigung von ihm haben will. Eben ein eindeutiges Zeichen dafür, dass er von Gott her wirklich das Recht hat, unsere völlige Unterordnung zu fordern. Aus der Sicht der jüdischen Führung ist es schon auch verständlich, dass sie nicht so einfach ihre Position loslassen wollen. Nicht wahr? Schließlich waren sie ja eigentlich von Gott eingesetzt als Hirten des Volkes. Sie waren die Chefs im Königreich. Sie hatten die Verantwortung vom höchsten Chef übertragen bekommen. Und jetzt kam einer, der sagte, ich bin der Sohn des höchsten Chefs, jetzt übernehme ich und ihr müsst mir oder unter mir dienen. Ist es da zu viel verlangt, dass sie ein Zeichen, einen gültigen Ausweis gezeigt bekommen. Grundsätzlich ist dieses Begehren doch berechtigt. Ich glaube, niemand von uns folgt Jesus bereitwillig nach, ohne dass er ganz klar von der Wahrheit überzeugt ist, dass er der Herr und Retter ist. Und dabei sind wir dankbar, dass Gott uns eindeutige Beweise dafür gab. Und das ist nun das Empörende bei den Pharisäern und Sadduzäern. Sie verlangten nach einem Zeichen aus dem Himmel, obwohl sie bereits viele Zeichen gesehen und gehört haben. Die Zeichen sind die Wunder, die Jesus bereits vielfach getan hat. Sie sind Bestätigungen seiner Salbung und Sendung von Gott. Die Propheten haben Jahrhunderte zuvor angekündigt, dass wenn der Gesalbte Gottes kommen wird, dass er dann genau diese Wunder tun wird, die Jesus getan hat. Der Pharisäer Nikodemus, der Jesus nicht in der Öffentlichkeit herausforderte, sondern in der Stille der Nacht zu ihm kam, er bekannte: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und ich glaube, wenn Nikodemus sagte, wir wissen, dann meinte er eben die Gruppe der Pharisäer damit. Wir wissen das. Das haben sie gewusst. Sie wussten es und brauchten kein weiteres Zeichen mehr. Und es ist interessant, nachdem sie ein Zeichen aus dem Himmel verlangten, sprach Jesus mit ihnen über die Zeichen am Himmel. Sie verlangten ein Zeichen aus dem Himmel und er spricht mit ihnen über die Zeichen am Himmel, also an dem unteren Himmel, dem Firmament. Er offenbarte dadurch ihr Unverständnis in den geistlichen Dingen, den Dingen des Königreiches der Himmel. Er sagt ihnen eigentlich die Zeichen am Himmel, die Erkennungszeichen für die Wettervorhersage, die versteht ihr, aber mehr nicht. Was aus dem Himmel kommt, die Zeichen der Zeiten aus dem Himmel, die versteht ihr gar nicht. Die wollt ihr nicht verstehen. Die Zeichen der Zeiten, gemeint sind die Zeichen der Heilszeiten. Das sind die Zeichen, die eigentlich in euer Metier gehörten, sagt Jesus. Diese wollt ihr nicht verstehen. Die theologischen Lehrer, die sie waren, die waren ja eigentlich geschult, aus den Schriften des Gesetzes und der Propheten zu lesen und zu erkennen, welche Stunde in der Heilsgeschichte geschlagen hat. Sie sollten anhand der Ereignisse und der Taten Jesu erkennen, dass die Zeit erfüllt war und Gott seinen Sohn sandte, geboren von einer Frau, geboren unter das Gesetz, damit wir die Sohnschaft empfingen. Eigentlich müssen wir sogar sagen, dass Jesus nicht nur Zeichen tat, sondern dass er auch selbst das Zeichen war. Er ist Gott ins menschliche Fleisch gekommen. Wer ihn gesehen hat, hat Gott gesehen. So sagt er zu Philippus in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er hat Gott gesehen. Wer Jesus sah und ihn mit offenem Herzen im Glauben ansah, der hat das Zeichen bekommen, dass Gott, der Vater, in ihm ist und er im Vater. Nun scheint Jesus zu sagen, dass das böse und ehebrecherische Geschlecht der Pharisäer und Sadduzäer noch ein Zeichen zu sehen bekommt. Das ist das Zeichen des Jona. Das hat er zwei, drei Kapitel zuvor schon einmal gesagt, da hat er etwas mehr darüber gesagt. Jetzt nur noch, sagt er, bekommt das Zeichen des Jona zu sehen. Nichts mehr. Aber es wird nicht ein Zeichen sein, durch das sie zum Glauben geführt werden. Es wird für sie vielmehr ein Zeichen des Gerichts sein. Die Geschichte von dem Propheten Jona enthält viele Vorschattungen, große und kleine, die auf Jesus und Aspekte seines Lebens und Dienstes hinweisen. Ich will hier nur die zwei nennen, die für die jüdischen Führer bedeutsam sind an dieser Stelle. Es ist sein Opfertod und seine Auferstehung. Das sind Dinge, die als Zeichen bei Jona schon da waren. Jona wurde stellvertretend für die Seeleute, die da auf dem Schiff um ihr Leben fürchteten und Angst hatten. Er wurde stellvertretend für sie ins stürmische Meer geworfen, damit diese nicht im Sturm umkommen müssen. Wurde für sie geopfert. Es war für alle Anwesenden klar, dass dies den sicheren Tod des Propheten bedeutet. Aber was keiner erwartete, Jona wurde auf wunderbare Weise vor dem sicheren Tod aus dem Bauch des Fisches, der sein Grab geworden ist, gerettet und kam zurück ins Leben, um den Auftrag Gottes an den Niniviten zu vollenden. Er ging dann zu den Niniviten und hat ihnen Buße und Umkehr gepredigt. Und so ist Jesus, der stellvertretend für die Sünder, die auf ihn vertrauen, gestorben ist. Ironischerweise durch die Hand der jüdischen Führer, dem Tod überliefert. Er ist auferstanden, hat sich auf den himmlischen Thron zur Rechten des Vaters gesetzt und seine Apostel ausgesandt, um die Rettung zu verkündigen, die er vollbracht hat. Der Prophet Jona war ein Zeichen, ein Hinweis, eine Vorschattung dafür. Und für die Ältesten, die Jesus nicht glauben wollten, die sich für ihn verschlossen und ihn endgültig abwiesen, ist er das Zeichen für ihr Gericht. Als Jesus auferstanden war, bekamen sie es noch einmal deutlich vor Augen gehalten, dass sie im Unrecht waren, weil sie die Zeichen der Zeiten des Heils nicht anerkannten. Sie erkannten sie eigentlich, aber sie wollten sie nicht anerkennen. Das ist ihre Schuld. Wie Jesus ihnen auch vorhielt: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Ich habe am Anfang angesprochen, dass wir uns vielleicht manchmal wünschen, einen eindeutigen Beweis für die Existenz Gottes bringen zu können. Und für die Wahrheit, dass Jesus wirklich lebt und dass er so ist, wie wir das sagen und glauben. Zum Beispiel so wie Elia, der Feuer vom Himmel auf den Opferaltar kommen ließ, oder wie Mose, der aus einem Stab eine Schlange machen konnte. Können wir solche Zeichen erwarten? Sollen oder dürfen wir für Zeichen beten, die unser Evangelisieren effektiver machen? So wie zum Beispiel John Wimber in seinem Buch Power Evangelisation das verkündigt und gefordert hat. Unsere charismatischen Geschwister würden sagen, ja, das sollten wir. Wir sollten Zeichen und Wunder tun, bei uns haben, damit wir die Menschen überzeugen können. Und so dachte auch der reiche Mann, der schon im Vorhof der Hölle war, wenn jemand aus den Toten zu meinen Brüdern geht und sie warnt, dann werden sie glauben. Aber es wurde ihm gesagt, sie haben Mose und die Propheten. Sie haben die heiligen Schriften. Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Da bei Mose und den Propheten in den heiligen Schriften, da finden wir die Zeichen, die uns die Wahrheit über Jesus Christus bestätigen. Das ist da. Und Jesus selbst hat viele Wunder getan als Zeichen seiner Gottessohnschaft. Gehen wir zurück zur Bibel, ins Alte und Neue Testament. Da finden wir die Lehre unseres Erlösers tausendfach bestätigt. Die Zeichen sind da, wir brauchen keine anderen. Wenn du Christus erkannt hast und ihn als deinen Erlöser empfangen hast, dann hast du eigentlich die Zeichen der Zeiten genügend erkannt. Aber es sind und waren schließlich nicht diese Zeichen, die deinen Glauben gewirkt haben. Vielleicht haben sie dich aufmerksam werden lassen. Vielleicht hat Gott sie gebraucht, um dich aufmerksam zu machen. Aber der rettende Glaube an Christus wird nicht durch Zeichen gewirkt, sondern er ist eine Gabe Gottes des Heiligen Geistes, der den Glauben unabhängig von Beweisen wirkt in uns. Die Zeichen werden aber dennoch eine Hilfe sein, die Wahrheit über Christus zu vertiefen. Wenn wir vom Felsen lesen, aus dem Wasser kam, wenn wir von der Schlange lesen, die Mose am Stab erhöhen sollte, damit die, die auf sie blicken, geheilt werden, wenn wir von dem Manna, dem Brot aus dem Himmel lesen, wenn wir davon lesen, wie der kleine David den großen Goliath besiegte oder wie drei Männer im Feuerofen unversehrt blieben, weil plötzlich ein Vierter bei ihnen war. Wenn wir davon lesen, dass Jesus Aussätzige, Lahme, Blinde, Taube heilte, wie er Brot vermehrte, wie er sogar Tote auferweckte, das alles lässt ihn uns noch besser erkennen. Wir lernen unseren Herrn Jesus besser kennen durch diese Zeichen. Es führt uns immer wieder vor Augen, wer Jesus ist und was er für uns ist. Und für solche Stärkung und Ermutigung brauchen wir keine zusätzlichen Zeichen und Wunder außerhalb der Bibel. Die Schrift enthält alles, was wir nötig haben, um Christus ein erstes Mal zu erkennen und im ganzen Leben in ihm zu wachsen. Und darum bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Amen.